Ihr hört den Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Solidaritätsgeschichten, darum geht es heute. Ein Webportal, das Erfahrungen von Menschen in Umbruchssituationen aus verschiedenen Zeiträumen sicht- und hörbar macht. Mit der Sozialforscherin und Diplompsychologin Ines Grau spreche ich über Hintergründe und Ziele dieses Projektes. Sie verantwortet zusammen mit Dr. Matthias Berek vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin das Webportal Solidaritätsgeschichten. Was ermöglicht Solidarität und was verhindert sie? Das sind zwei zentrale Fragestellungen, die hinter den Geschichten stehen. Solidaritätsgeschichten beruht auf Interviews, die im Rahmen von Projekten am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz FGZ, geführt worden sind und im Rahmen des Webportals für eine breite Öffentlichkeit aufbereitet wurden. Mit Ines Grau spreche ich über dieses besondere Projekt. Frau Grau ist Sozialwissenschaftlerin und Diplompsychologin, war jahrelang in der historisch-politischen internationalen Bildungsforschung tätig, unter anderem im deutsch-französischen Bereich und Osteuropa. Sie arbeitete am FGZ-Standort Konstanz und gehört zum Redaktionsteam des Webportals Solidaritätsgeschichten. Hallo Ines, ich freue mich sehr, dass du mir heute telefonisch zugeschaltet bist. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hallo auch an die Zuhörenden.
Ja, Ines, was ist Solidaritätsgeschichten für ein Webportal? Welche Geschichten bzw. biografischen Erzählungen sind dort gesammelt?
Ja, du hast in der Anmoderation ja schon einige Punkte genannt. Also das Webportal gibt es seit 2023 und ich habe das gemeinsam mit meinem Berliner Kollegen Matthias Berek aufgebaut. Also wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, er in Berlin, ich in Konstanz. Und dieses Webportal Solidaritätsgeschichten, das sammelt persönliche und kollektive Erzählungen, die von gesellschaftlichen Transformationen, von gesellschaftlichen Krisensituationen handeln. Und wir konzentrieren uns da vor allem auf zwei Epochen. Also einmal die Postwendezeit, also die 1990er Jahre und andererseits die Zeit seit 2015-16, also der lange Sommer der Migration bis in die Gegenwart. Mhm. Und wir arbeiten da arbeitsteilig. Also mein Kollege macht das, also er hat auch noch einen anderen, also Felix Axter, sein zweiter Kollege, die haben sich vor allem mit Geschichten aus der Nachwendezeit beschäftigt und haben dort Interviews geführt. Also über 40 Interviews, die vor allem auch biografisch orientiert waren. Und da haben sie zum Beispiel Interviews geführt mit Menschen, die in DDR-Betrieben gearbeitet hatten. Und diese Betriebe wurden dann im Rahmen der Deindustrialisierung Ostdeutschlands geschlossen und die eben versucht haben, sich zu organisieren, um diese Schließung zu verhindern. Also diese Arbeitskämpfe, die es in den 1990er Jahren gab. Ebenso haben die Kollegen Interviews geführt mit Menschen mit Migrationsgeschichte, da vor allem mit sogenannten Vertragsarbeiterinnen, also Menschen, die in der DDR-Industrie gearbeitet haben, aus außereuropäischen Ländern kamen, wie Mosambik oder Vietnam, und die dann auch also von sozialen Verwerfungen betroffen waren durch den Mauerfall. Also meist haben die sowieso ihren Job verloren und viele hatten dann auch eine unsichere Situation, was ihren Aufenthalt in Deutschland betraf. Und vor allem waren diese Menschen sehr stark von Rassismus bedroht. Also nur so Beispiele wie Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda. Das waren ja so Ereignisse, wo diese rassistische Gewalt sehr deutlich sichtbar war und was auch bundesweit wo viel darüber gesprochen wurde. Genau, und also diese Geschichten werden da gesammelt. Mein Schwerpunkt liegt eben auf die Erfahrung seit 2015-16 also lange Sommer der Migration, Willkommenskultur. Wir werden ja nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich wollte vielleicht noch einen Punkt nennen, Also dieser thematische Schwerpunkt von meinen Kollegen hat sich auch weiterentwickelt. 2024 haben sie eine Wanderausstellung organisiert und haben da auch Elemente aus den Interviews genutzt. Also eine Wanderausstellung mit dem Titel Ist die Wende zu Ende? Und diese Wanderausstellung, das ist auch so eine interaktive Erinnerungswerkstatt, wo auch Performance-Künstler, Künstlerinnen mitgewirkt haben. Also die Ausstellung ist jetzt zu Ende und sie sind da durch ostdeutsche Kleinstädte oder mittelgroße Städte gezogen, wie zum Beispiel Apolda oder Bautzen oder Spremberg. Und es gab dann, also dort war die Ausstellung über mehrere Wochen lang sichtbar und die Menschen, die dort leben, konnten die besuchen und es gab ganz viele interaktive Formate, um mit den Bewohnerinnen auch ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Erfahrungen mit dem Mauerfall, mit der Zeit nach dem Mauerfall auch zu besprechen. Erfahrungen, die ja von Enttäuschung, Ohnmacht geprägt sind, aber gleichzeitig auch Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit und demokratischer Handlungsfähigkeit. Und diese interaktive Wanderausstellung, die ist auch auf unserem Webportal jetzt dokumentiert. Also das kann man auch heute noch nachlesen. Da gibt es auch Videomaterial und Texte und
toll. Ganz, ganz spannend. Genau, du hast gesagt oder gerade schon angesprochen, werden uns gleich mal einige Interviews anschauen. Ausgangspunkt für das Webportal war ja unter anderem das Forschungsprojekt Solidarität erzählen, eben am FGZ-Standort Konstanz. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, worum es in diesem Projekt ging.
Ja, also dieses Projekt war kein Projekt, was jetzt der wissenschaftlichen Grundlagenforschung dient, sondern wir haben das Wissenschaftstransferprojekt genannt. Das heißt, von Beginn an war es klar, dass es in diesem Projekt auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit Partnern und Partnerinnen aus der Praxis gibt, also zum Beispiel zivilgesellschaftliche Projekte, aber auch andere nicht akademische Partner. Und das Projekt war von Anfang an auch sehr experimentell ausgelegt. Also das Webportal ist sozusagen bezeugt das sozusagen. Also wir wollten einfach Dinge ausprobieren, die wir sonst im wissenschaftlichen Alltagsbetrieb nicht unbedingt machen würden. Also eben so ein Webportal zu gestalten, was sich auch ganz, ganz bewusst an eine nicht-akademische Öffentlichkeit richtet. Mhm. Und in meinem Projekt, der Ausgangspunkt war, sich zu sagen, es gab, also man muss auch sagen, das Projekt wurde gedanklich konzipiert, 2018, 2019, das ist also auch schon wieder eine Weile her. Und ich habe dann ab 2021 das Projekt sozusagen dann auch mitgestaltet und weiterentwickelt. Also der Ausgangspunkt war, was ist da 2015, 16 passiert? Das war eine gesellschaftliche Ausnahmesituation. Mhm. Also noch nie in der bundesdeutschen Geschichte sind so viele Menschen, schutzsuchende Menschen auf einmal nach Deutschland gekommen. Also über 1 Million Menschen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, aber auch aus anderen Ländern. Und das wurde ja damals auch in dieser Zeit auch medial relativ engmaschig mitverfolgt. Es gibt viele Berichte darüber. Also in Deutschland sind Kommunen darauf angewiesen, schutzsuchende Menschen unterzubringen, sie mit den Nötigsten zu versorgen. Und aufgrund dieser großen Zahlen, die damals kamen, waren Kommunen relativ schnell, kamen sie an ihre Grenzen. Und in dieser Zeit ist dann was relativ unglaublich passiert. Also auf einmal ganz viele Menschen, die normalerweise gar nicht flüchtlingssolidarische Arbeit machten oder damit schon Erfahrungen hatten, haben auf einmal gesagt, naja, irgendwie, wir müssen da jetzt irgendwie auch mitgestalten und irgendwie gucken, wie können wir helfen, wie können wir Lösungen finden und wie können wir vor allem diese Menschen, die ja, das darf man ja nicht vergessen, die ja geflohen sind, meist vor Krieg, Verfolgung, Hunger, Unterdrückung, also die zum Teil auch viele auch traumatisiert waren, wie können wir die hier willkommen heißen und ihnen irgendwie eine herzliche Aufnahme in einem völlig fremden Land geben mit einer völlig fremden Sprache. Ja. Und Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, um sich, und ich habe mir dann, also ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, was, also ich habe mir im Projekt genau angeguckt, was ist eigentlich in zwei Kommunen da genau passiert.
Mhm.
Also ich habe die Kommunen, also ich habe die Städte Jena und Konstanz miteinander verglichen. Also es sind beides Universitätsstädte, es sind beide Städte. Also Jena ist schon eine Großstadt, Konstanz ist noch nicht ganz eine Großstadt, aber sind von der Bevölkerungszahl in etwa vergleichbar. Und habe mir erstmal es ging mir erstmal ganz viel darum, erstmal zu rekonstruieren, was ist da eigentlich 2015, 16 genau passiert. Und in der Tat gibt es auch keine, es gibt so Bruchteile, es gibt mal einen Artikel in der Zeitung, es gibt vielleicht mal irgendwie einen kleinen Beitrag in einem lokalen Fernsehsender. Und es gibt aber ganz viele Menschen, die das miterlebt haben. Und ich habe versucht, diese Menschen ausfindig zu machen und mit denen zu reden. Und ich habe da auch mit ganz unterschiedlichen Menschen geredet, also mit Menschen, die dieser ganz breiten Kategorie der Ehrenamtlichen zuzuordnen sind. Ich habe mit Menschen geredet, die hauptamtlich sind, Sozialarbeiter, die für die Kommunen arbeiten oder Pfarrerinnen sind von Kirchgemeinden. Ich habe mit politischen Entscheiderinnen gesprochen, also ganz breit und habe erstmal diese ganzen Perspektiven eingefangen, um erstmal zu verstehen, was ist damals passiert. Und vor allem, ich habe mit Menschen mit Fluchtgeschichte gesprochen, also mit Menschen, die damals gekommen sind und irgendwie versucht haben, ihr Leben, also sich ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Mhm.
Ja. Dann lass uns doch gerne mal ein erstes Interview herausgreifen und lies doch gerne mal einen Auszug vor. Und vielleicht ordnest du kurz ein für die Zuhörerinnen und Zuhörer, in welchem Rahmen das Interview entstanden ist.
Ja, genau. Also der erste Interviewauszug, der kommt aus Konstanz. Die Erzählerin hat ein Projekt aufgebaut, das den Namen Xenia trägt. Xenia bedeutet im Altgriechischen sowohl die Gastfreundliche als auch die Fremde. Und ich habe das Projekt im Herbst 2021 geführt. Und vielleicht sage ich auch gleich noch, also die Erzählerin ist sozusagen eine Frau, die schon sehr, sehr lange sich für Menschen mit Migrationsgeschichte engagiert. Also schon seit Ende der 80er Jahre hat sie angefangen, in diesem Bereich tätig zu sein. Sie hat selber eine Migrationsgeschichte und ich habe sie auch adressiert. Also ich habe sie damals als Interviewpartnerin mit ausgesucht, weil sie jemand ist, die in diesem Feld sozusagen sowohl als Ehrenamtliche als auch als Hauptamtliche und sogar als Person mit einem politischen lokalen Mandat in diesem Bereich aktiv war. Also das ist sozusagen ja eine relative Ausnahmesituation gewesen, dass eine in einer Person so viele Ebenen zusammenkommen. Ich habe jetzt für den Ausschnitt habe ich jetzt Passagen herausgezogen, wo es ganz konkret um dieses Projekt Xenia geht.
Mhm. Gerne, jetzt sind wir alle ganz neugierig.
Also ich fange dann an zu lesen, das ist jetzt die Erzählerin. 2018 habe ich zu meinem Chef bei der Arbeit der Wohlfahrt gesagt, dass es mir wichtig wäre, ein Frauenprojekt zu machen. Ich weiß, wie es ist. Denn als wir nach Deutschland kamen, habe ich es auch unter anderem an meiner Mutter gesehen. Die Frauen kamen immer zu kurz. Naja, sie waren alle Analphabetinnen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen mit vielen Projekten gezielt unterstützen. Seitdem wir das Projekt Xenia über den Fachbereich Migration, Flüchtlinge des Arbeiterwohlfahrtskreisverbandes Konstanz finanzieren, seitdem wird das Projekt finanziert. Ich bin dort die einzige Mitarbeiterin. Wir bieten Deutsch-Alphabetisierungskurse an oder Lernangebote fürs Schwimmen und Fahrradfahren. In vielen muslimischen Ländern ist es ungewöhnlich, dass Frauen Fahrrad fahren. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie es hier lernen können. Und jetzt habe ich noch eine zweite Stelle herausgesucht, die an einem anderen Zeitpunkt im Interview dann steht und wo sie auch nochmal so ein bisschen zurückguckt, was ist eigentlich in den letzten 6 Jahren passiert.
Mhm.
Letztes Jahr haben schon einige derjenigen, die 2015 angekommen sind, ihre Ausbildung fertig gemacht und sie wurden von den Betrieben übernommen. Ob jetzt Elektriker oder im Sanitärbereich oder in einer Klinik, ob Arzthelferin oder Erzieherin. Wir haben auch Ärzte aus Syrien, aus dem Irak oder Afghanistan, die ihre Approbation machen. Das sind schon einige. Und wenn ich die Kinder sehe, die perfekt Deutsch können und deren Eltern dann zu mir sagen, die streiten, wir verstehen gar nicht, was die miteinander streiten. Die streiten auf Deutsch und die Eltern haben Angst, dass sie die Muttersprache verlernen. Macht euch keine Sorgen, das haben wir auch gemacht, damit unsere Eltern nicht verstehen, was sie uns sagen. Das sage ich dann immer. Und es ist doch schön zu sehen, dass sie dann irgendwie angekommen sind. Aber das kann ich nicht für alle sagen. Es ist wie in jeder Gesellschaft. Bei den Geflüchteten ist es nicht anders. Wir haben es mit Menschen zu tun, mit ihrer Familienstruktur, mit ihrer Bildung. Es gibt Akademiker, es gibt Menschen, die schon im Berufsleben standen. Oder Menschen, die in ländlichen Gegenden groß geworden sind, Analphabeten sind. Die haben wir auch. Und da müssen wir noch viel unterstützen.
Ja, vielen Dank für diesen Auszug aus dem Interview. Ja, Ines, dann lass uns doch gerne mal ein zweites Interview herausgreifen, das auf dem Webportal zu finden ist. Welches Interview hast du uns jetzt rausgesucht?
Also ich habe jetzt ein Interview rausgesucht, was die Erzählerin ist von einem, also ist sie engagiert in einem Verein, hat ihn auch mit aufgebaut, Miteinander e.V. in Konstanz. Und dieser Verein existiert auch schon 15 Jahre mittlerweile, also ist schon 2010 entstanden aufgrund eines Bund-Länder-Programms, nämlich des Programms Soziale Stadt, und ist in einem Konstanzer Stadtteil, der sehr stark von Einwanderung geprägt ist. Und das Interessante ist, das habe ich auch bei den Interviews auch in Jena gemerkt, wie wichtig es ist, auch solche Strukturen zu haben, die es einfach auch schon länger gibt und die auch schon gewisse Erfahrungen haben. Also es war jedenfalls 2015, 16 wahnsinnig wichtig, dass es solche Partner gab, die einfach schon über Räumlichkeiten verfügten und über ein gewisses Erfahrungswissen. Genau. Und ich würde jetzt einfach, ein Zitat aus diesem Interview vorlesen. Also die Erzählerin, Mitbegründerin dieses Vereins, spricht: Unser Ausgangspunkt war es zu versuchen, die vielen Menschen, die bei uns schon sehr lange leben, aber immer noch nicht wirklich Anschluss gefunden haben, zu unterstützen. Gerade auch wenn sie älter werden, dann brauchen sie oft Unterstützung. Der Mann geht in der Regel raus, geht arbeiten, dadurch lernt er dann Deutsch. Und die Frau, die hat die Kinder, sie sitzt zu Hause, sie kocht, sie macht, sie putzt, sie wäscht, sie hat jede Menge zu tun. Und dann bleibt die Sprache auf der Strecke. Und wenn man dann die Leute ein bisschen fördern kann, ein bisschen rausholt, dann ist das enorm, wie die teilweise aufblühen. Und eines unserer Erfolgsangebote, sage ich mal, ist der sogenannte internationale Mittagstisch. Am Mittwoch gibt es ein Mittagessen. Da bekommt man für 5,50 Euro ein volles Mittagessen von Köchen aus aller Welt, die dort kochen für etwa 20 Personen. Ich glaube, wir haben schon 16 verschiedene Länder gehabt. Man isst da in schöner Runde. Und da ist vom Schulkind über den Berufstätigen bis zur über 90-jährigen Rentnerin, die sich freut, mal rauszukommen, jeder dabei. Teilweise Leute, die Vereinsmitglieder sind, aber gar nicht unbedingt. Und die kommen dann miteinander ins Gespräch. Aber was ist denn da drin? Das schmeckt zu lecker. Kann ich das Rezept bekommen? Wenn die Sozialarbeiterin dann die Köchin mal kurz aus der Küche rausholt, ja, oft geradezu rausschleift und sagt, schaut mal her, das ist Amani. Sie hat heute für euch gekocht. Sie kommt aus dem Sudan. Dann stehen da 10 oder 15 Leute und klatschen und sagen, toll gemacht. Und dann strahlt die Köchin übers ganze Gesicht. Da muss man nicht die Sprache können. Und es gibt tatsächlich einige, die sich auf diesem Wege sehr weiterentwickelt haben.
Toll. Ja, danke für diesen zweiten Interviewauszug. Ja, die Geschichten sind ja sehr persönlich. Und da habe ich mich natürlich gefragt, war es generell schwierig, Gesprächspartnerin für das Projekt zu finden? Also die dir Interviews gegeben haben, wie hast du die ausgewählt?
Also ehrlich gesagt war es gar nicht unbedingt so schwierig, Interviewpartner zu finden. Ich mache auch viel biografische Forschung, Interviewforschung, und da ist es deutlich schwieriger, Interviewpartner zu finden. Also ich habe ja die Leute einfach adressiert, dass sie mir erzählen, wie das damals war, 2015, 16, was sie damals gemacht haben, in welcher Rolle sie da aktiv waren. Deshalb, ich bin da nicht, ich muss, Also es war relativ leicht, die Leute zu finden. Ich musste aber sozusagen erstmal irgendwo anfangen und dann hat sich für mich immer mehr so ein Netzwerk sichtbar gemacht, dass ich diese Person nochmal unbedingt treffen muss, weil die hat so eine ganz tolle Initiative mit aufgebaut. Das ist ganz wichtig und davon reden alle anderen. Also so hat sich das dann immer, ist das dann immer dichter geworden, dieses Netzwerk. Deutlich schwieriger war es, Menschen mit Fluchtgeschichte zu finden, die bereit waren, ein Interview zu führen. Das hat aber ganz verschiedene Gründe. Das hat Gründe, dass viele von denen ganz viel arbeiten und keine Zeit haben. Also das ist einfach kostbare Zeit, die sie nicht unbedingt haben. Und dass sie auch manchmal, sie sind so mit ihrem Leben beschäftigt und das war dann auch manchmal vielleicht auch nicht so richtig klar, wo möchte ich mit meiner Forschung hin. Das habe ich, also ich musste immer noch mal viel mehr erklären gegenüber solchen Interviewpartnerinnen als gegenüber Interviewpartnern, die quasi auch schon vorher in Deutschland waren und
Wir haben jetzt gerade schon zwei Interviewausschnitte gehört. Was genau erforscht du mit diesen, also was erforscht die qualitative Sozialforschung mit diesen Interviews und was sind zum Beispiel die Forschungsfragen? Das würde mich interessieren.
Ja, also ich habe ja schon eingangs gesagt, dass das Forschungsprojekt erstmal experimentell angelegt war und auch nicht Grundlagenforschung bearbeitet, sondern auch diese sehr enge Verbindung mit Zivilgesellschaft, also außerakademischen Partnerinnen ausprobieren wollte. Das Interesse war zunächst wirklich erstmal so eine empirische Vielfalt sichtbar zu machen. Also was erzählen Menschen über diese Zeit 2015/16 aus unterschiedlichen Perspektiven, wie erinnern sie sich daran? Und ich habe dann auch immer mehr verstanden, ich möchte selber besser verstehen, was hat sich eigentlich in diesen beiden Städten, die ich untersucht, was hat sich da genau zugetragen? Wer hat da eigentlich angefangen? Und warum haben die Leute angefangen, bestimmte Initiative ins Leben zu rufen oder sich zusammenzutun, um dieses oder jenes zu machen und zum Beispiel in Unterkünfte zu gehen oder sich anderweitig zu organisieren? Und also erstmal diese Dynamik, was ist da passiert und warum konnten bestimmte Dinge passieren und warum konnten bestimmte Dinge nicht passieren oder warum hat irgendwann was aufgehört, ja? Also es geht dann auch irgendwann und auch nochmal um die Frage, wie ist das Zusammenspiel von ehrenamtlichem Engagement und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen von der Stadt, von Wohlfahrtsverbänden, von Kirchgemeinden, von Vereinen, die es schon vorher gab. Und vor allem, welche Rolle spielen auch politische Entscheider an der Stelle? Also was war wichtig auch gerade, was hat der Gemeinderat dann an der Stelle gemacht? Die haben ja auch Entscheidungen getroffen, ne? Und wurden da Gelder bewilligt? Also all solche Sachen, also was ist da, welche materiellen Strukturen wurden zur Verfügung gestellt, um bestimmte Dinge erst zu ermöglichen? Ja.
Ja, und jetzt führst du ja diese Interviews als Wissenschaftlerin. Also das sind ja wissenschaftliche Interviews, die dann auch entsprechend aufbereitet werden. Und wie finden die dann ihren Weg in das Webportal?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und wir haben das auch, um ehrlich zu sein, wir haben das ziemlich unterschätzt, wie viel Arbeit da drin steckt. Also ich führe die Interviews immer so, dass ich versuche, meinen Interviewpartnerinnen, also ihnen sehr viel Raum zu geben, dass sie ihre eigene Erzählung entfalten können. Also ich versuch das extra nicht wie so ein typisches journalistisches Interview zu führen, wo ich eine Frageliste habe und diese Frageliste abarbeite, sondern ich lasse mich sehr darauf ein. Also ich will mich erstmal auf die Erzählung meines Gegenübers einlassen und erstmal auch verstehen, was sind eigentlich Schwerpunkte meines Gegenübers und welche Dinge möchte mir die Person erzählen. Und wenn ich merke, dass bestimmte Themen gar nicht angesprochen werden, dann frage ich erst später nach und versuche dann nochmal Informationen dazu zu finden. Aber ich versuche den Leuten relativ viel Raum zu geben. Das heißt, Interviews werden lang. Ja, also das sind, ich habe zum Teil Interviews von 3 Stunden Dauer geführt, ne?
Oh, wow.
Das sind jetzt wirklich die längsten gewesen. Also es ist auch viel kürzer gewesen. Ja, es gab auch Interviews, die vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gedauert haben. Genau. Diese Interviews müssen erstmal transkribiert werden. Das heißt, einfach mündliche Sprache wird in schriftliche Sprache übertragen. Und das sind dann zum Teil sehr, sehr lange Skripte. Diese Skripte kann ich natürlich nicht 1:1 auf einem Webportal stellen. Das geht nicht, weil mündliche Sprache eben nach anderen Regeln funktioniert. Und ich lese sowas, weil ich das gewohnt bin, aber Menschen, die sonst nicht mit Interviewmaterial arbeiten, wären sehr schockiert, wenn sie wenn sie mal so ein Originalskript lesen. Das heißt, Sprache muss geglättet werden und die Interviews müssen in eine Form gebracht werden, die kompakt ist und wo sozusagen Highlights aus dem Interview nachgelesen werden können. Und es muss irgendwie eine Struktur entstehen, die gut lesbar ist und die als Ganzes sinnvoll ist. Also sozusagen wie so eine kleine, doch eine Form von Erzählung. Und das ist extrem intensiv als Arbeit. Also das haben wir uns überhaupt nicht vorher vergegenwärtigt, was da an Arbeit drinsteckt. Und dann ist es auch noch so, dass wir die Interviews auch freigeben von unseren Interviewpartnerinnen. Also die bekommen dann sozusagen diese Version, die wir dann sehr stark bearbeitet haben, die bekommen die dann auch nochmal vorgelegt und geben uns sozusagen ihr D'accord, dass wir das online stellen können. Obwohl wir geben ja keine Echtnamen an von unseren Interviewpartnern. Aber mir ist trotzdem klar, dass in bestimmten Kontexten, also zum Beispiel in den Städten, wo ich die Feldforschung gemacht habe, dass bestimmte Personen einfach aufgrund ihrer Rolle erkannt werden können, weil sie einfach, weil das nur diese eine Person sein kann, die das erlebt hat. Ne? Aber das ist funktioniert. Also bundesweit kann das niemand, kein Mensch rekonstruieren, aber in diesen lokalen Kontexten kann das gegeben.
Ja. Ja, Ines, mit Solidaritätsgeschichten schafft ihr ja eine Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Wissenschaftliche Arbeit wird durch das Webportal einer breiteren Öffentlichkeit leichter verständlich zugänglich gemacht. Welchen Mehrwert hat das denn im Vergleich, ich sage jetzt mal, zur klassischen wissenschaftlichen Arbeit?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Mehrwert bezeichnen würde, aber es gelingt uns sozusagen darüber, unsere Arbeit auch für Menschen attraktiv zu machen, die sonst nicht wissenschaftlich arbeiten. Und ich habe vor allem, das habe ich aber auch erst während des Tuns und des Aufbereitens der Geschichten für das Webportal festgestellt, für die meisten Praxispartner, die sind unheimlich dankbar, sind auch stolz, dass sozusagen einfach ihre Erfahrungen in so einer Geschichte danach gelesen werden kann. Also das habe ich bei manchen wirklich gemerkt, die waren unheimlich dankbar, weil viele nehmen sich gar nicht die Zeit, also die Öffentlichkeitsarbeit steht irgendwie ganz, ganz hinten an, die machen ganz, ganz viele tolle Sachen, aber die Kommunikation, darum kümmern die sich meist gar nicht. Also das hat sowas von Wertschätzung für viele und Anerkennung und gleichzeitig können wir eben tatsächlich verschwinden. Also die ganze große Interviewarbeit, die ja für die qualitative Sozialforschung so grundlegend ist, die bekommt einen sehr prominenten Platz. Wenn ich jetzt zum Beispiel Artikel schreibe, was ich auch für dieses Projekt gemacht habe und so, dann zitiere ich meistens so ein ganz wenige Passagen aus einem Interview, ne, weil ich diese Passage irgendwie brauche, um irgendeine Argumentation zu untermauern oder sowas. Aber in diesem Webportal geben wir Menschen eigentlich sehr viel Raum zu sprechen, also geben ihnen eine Stimme und auch eine Sichtbarkeit, die sie sonst nicht hätten.
Mhm. Ja, ich finde das ganz großartig, weil oft, wie du ja auch gesagt hast, bleibt die Wissenschaft so in ihrem Raum, ne? Das geht nicht so viel in die Öffentlichkeit oder auch gerade die Interviews. Ich finde, das ist dann auch Wissenschaft, die viel, viel greifbarer ist, ne? Wenn man so Interviews liest und auch die einzelnen Geschichten und biografischen Erzählungen, die da auch hinterstecken. Was treibt dich denn persönlich an, also Wissenschaft jetzt so einem breiten Publikum auch zugänglich zu machen? Nicht nur für Journals und andere WissenschaftlerInnen?
Ich würde mal sagen, ich mache ja nicht nur diese Sachen für das breite Publikum, sondern genau, ich bediene sozusagen auch die Handlungslogiken von der klassischen Wissenschaft. Also ich reagiere auf Calls und so weiter. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, also ich finde das wirklich sehr befriedigend, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass es manchmal ein Problem ist, dass die Wissenschaft in ihrer Blase bleibt und dass wenig davon aus dieser Blase herauskommt und auch in einem breiteren gesellschaftlichen Diskursraum übertragen wird. Und durch das Webportal machen wir das ein bisschen, ne? Also es gibt ja auch ganz viele andere Initiativen. Und ich glaube, dass generell ist das ja auch eine Tendenz in der Wissenschaft, das merkt man auch an den Universitäten und so. Also wird immer mehr gefordert, dass sozusagen Wissenschaft, das nennt man dann Wissenschaftskommunikation oder Transfer, dass sozusagen Wissenschaft auch mehr und mehr aus dem Elfenbeinturm heraus geht und sich öffentlich macht. Also das finde ich grundsätzlich ist eine gute Sache und gleichzeitig muss es natürlich trotzdem weiterhin auch möglich sein, dass wir trotzdem wissenschaftlich arbeiten können und dafür braucht es halt auch Zeit und Ressourcen und das heißt und ja auch vor allem einen langen Atem, weil das ist ja auch Wissenschaft, dass wir einfach auch oft viele Jahre an bestimmten Themen arbeiten und auch in diesem Jahr nicht unbedingt das alles kommunizieren können, was wir gerade tun, sondern dass es eben erstmal so diese Zeit braucht, um dann zu Ergebnissen zu kommen.
Ja, absolut. Welches mittel- bzw. langfristige Ziel verfolgt ihr mit dem Webportal Solidaritätsgeschichten?
Ich glaube, auch als wir das Ganze aufgebaut haben, wir haben uns gar nicht so die Frage gestellt, wie lange lassen wir das jetzt laufen. Mhm. Also, aber ich merke immer mehr, also erstens mal hat das sowieso sehr viel Zeit gekostet, das Ding aufzubauen. Ja. Also auch, wir haben das auch mit einer Webdesign-Firma gemacht und so. Also da mussten viele Entscheidungen getroffen werden. Auch das haben wir unterschätzt, was da alles dahinter steckt. Das entwickelt sich zu einem öffentlichen Archiv. Also das habe ich ja vorhin schon mit dieser interaktiven Wanderausstellung erzählt. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die wir eigentlich gar nicht geplant hatten, als wir das Webportal konzipiert hatten. Und jetzt hat aber diese interaktive Wanderausstellung da ihren Platz gefunden und wird da jetzt auch bleiben. Und das ist okay und es können neue Sachen hinzukommen. Also wir werden ganz konkret werden jetzt in naher Zukunft auch Interviews hinzukommen, die ich in Frankreich führen werde, wo es auch um den Kontext von Flucht und Migration geht. Und es sollen auch Interviews aus Polen mit dazukommen. Und wir werden jetzt auch noch mal mehr unser Gesicht legen auf Arbeitskämpfe und das mache ich dann gemeinsam mit dem Berliner Kollegen Felix Sachs. Ne?
Ja, toll. Also wir dürfen also gespannt sein auf weitere Interviews. Ja, Ines, lass uns jetzt gerne zum Abschluss nochmal in ein weiteres Interview reinschauen. Welches hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe jetzt hier noch einen Interviewausschnitt aus einem Gespräch aus Jena mitgebracht. Und zwar war da eine Stadtteilgemeinde ganz aktiv, auch im September 2015, als eben in diesem Stadtteil dann Geflüchtete untergebracht wurden, und zwar in einer Turnhalle, die jahrelang schon leer stand und auch in einem ziemlich schlechten Zustand war. Und der Interviewausschnitt erzählt dazu, erzählt das sehr anschaulich. Ich ist auch eine Erzählerin. Mhm. Im September 2015 waren dann die Flüchtlingsunterkünfte in Jena voll und die Stadt musste überlegen, wo man die Menschen aus den nächsten Bussen unterbringt. Das war dann eine Turnhalle, die vor 50 Jahren gebaut wurde und dementsprechend in keinem guten Zustand war. Zwei Steckdosen gab es in der ganzen Turnhalle und dort wurden die ersten 53, zumeist waren es Syrer, hingebracht. Die Stadt, also das Sozialamt, wusste, dass wir diesen Flüchtlingsfreundeskreis haben, also in der Gemeinde. Und dann kam der Anruf. Heute kommen die ersten 17 Leute und drei Tage später kommen dann noch weitere. Bis auf 53 Menschen können wir dort unterbringen und die Turnhalle wird auch so belegt werden. Und wir haben dann zumindest für die ersten 17 hier zusammen mit einer syrischen Familie syrisches Essen gekocht. Und als sie dann abends in der Turnhalle ankamen, Decken auf dem Fußboden ausgebreitet und zum Essen eingeladen. Und mit all diesen Leuten sind wir eigentlich bis heute in Kontakt. Sie haben immer wieder gesagt, wir haben zwar mit einem anderen Quartier gerechnet, waren ziemlich erschüttert, dass wir jetzt hier auf Feldbetten in einer Turnhalle gelandet sind. Aber wie ihr uns empfangen habt mit dem Essen aus der Heimat, das werden wir nicht vergessen.
Ja, vielen Dank für dieses auch sehr beeindruckende Interview, wie ich finde. Genau, alle Interviews in voller Länge können auf dem Webportal Solidaritätsgeschichten nachgelesen werden. Wenn wir uns jetzt diese Interviews anschauen, Ines, was motiviert dich? Du hast auch vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Was ist deine Motivation? Dahinter steckt ja auch, wie jetzt deutlich geworden ist im Laufe des Gesprächs, viel, viel, viel eintönige Fleißarbeit, wenn diese Interviews transkribiert werden. Was treibt dich an?
Ich mache total gerne Interviews. Ich bin immer wieder dankbar für die Begegnungen, die ich habe und also das ist wunderbar und ich merke auch gleichzeitig, dass auch die Interviewpartner dankbar sind, dass ihnen jemand zuhört. Also das ist ja dann meine Rolle, erstmal da zu sein und Resonanzkörper zu sein und erstmal zu hören, was die andere Person zu sagen hat, ohne das auch jetzt irgendwie zu bewerten. Und insofern ist das schon mal eine gute Motivation, um dann diesen großen Berg an Arbeit zu bewältigen. Also Transkription, aber auch, ich habe ja schon gesagt, solche Interviews können sehr lang sein. Ich habe dann manchmal 50 Seiten Skript, das auch alles wieder durchzuarbeiten.
Wow.
Aber ich erinnere, also ich habe immer noch eine sehr genaue Erinnerung an die Interviewsituation und an den Blickkontakt und an das, also an dieses Gespräch. Und das hält meine Motivation aufrecht. Und ja, deshalb mir geht's sehr gut damit und ich kann auch nur sagen, also auch die Interviewpartner sind generell dafür sehr dankbar.
Ja, das ist toll. Wie viele Interviews sind auf dem Webportal ungefähr zu finden aktuell?
Also wir müssen etwa so bei 25 sein. Ich will aber mich jetzt auch nicht zu weit vorwagen. Vielleicht sind es auch ein bisschen weniger und wir haben eben tatsächlich auch noch, also das werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Wir werden tatsächlich nicht alle Interviews aus der Feldforschung aufbereiten können. Wir treffen natürlich auch eine Auswahl. Also es gibt, ich habe ja schon gesagt, es geht auch um Perspektivenvielfalt. Das heißt, wenn bestimmte Interviews ähnliche Ideen wiederholen, dann werden wir wahrscheinlich eher ein Interview privilegieren, was irgendwie nochmal einen ganz neuen Blickwinkel eröffnet auf die Situation.
Ja, und das heißt, wie du auch vorhin gesagt hast, es gibt jetzt keine Begrenzung, wie lange dieses Webportal im Netz sein wird. Das habt ihr erstmal offen gehalten für euch.
Genau, das haben wir jetzt erstmal offen gehalten. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch, die nächsten 3 Jahre wird es das auf jeden Fall noch geben. Das kann aber auch mehr sein. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit der technologischen Entwicklung zu tun, inwieweit so ein Webportal dann irgendwann auch noch funktioniert als Medium. Genau.
Also
momentan ist es noch da und wir werden es weiter befüllen und wir werden eine transnationale Komponente einbringen. Das ist geplant, ja.
Super. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute so einen spannenden Einblick in das Webportal Solidaritätsgeschichten gegeben hast und auch in deine Arbeit. Vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, Ines.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, das Webportal Solidaritätsgeschichten findet ihr im Netz unter www.solidaritätsgeschichten.de. Dort könnt ihr die vorgestellten Interviews aus der heutigen Sendung in voller Länge nachlesen und viele weitere Interviews zu den Schwerpunkten Sommer der Migration und Nachwendezeit entdecken. Solidarische Geschichten und biografische Erzählung. Sehr zu empfehlen. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.